Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Kaijan Özkens, euer Host, Chefredakteur von Business Insider. Und heute geht es um eine ganz spannende Mischung. Es geht nämlich um eine Skandalbank und einen der wohl umstrittensten Politiker der Welt. Die Deutsche Bank und Donald Trump. Über 20 Jahre hat ihn die Bank immer wieder mit Krediten in Milliardenhöhe versorgt. Warum? Die Bank wollte in den 90er Jahren ganz groß rauskommen. Einer der Big Player sein, vor allem in den USA. Also angelte sie sich einen, der vor allem eins mitbrachte, Publicity. Als Geschäftsmann sehr fragwürdig, aber überall in der Presse. Und für eine Weile lief die Beziehung auch ganz gut, bis Trump irgendwann immer mehr Schulden bei der Bank hatte und der Höhepunkt 2008. Verklagte er sie auch noch. Sie seien schuld an der Finanzkrise, das hätte der Moment sein müssen, wo die Deutsche Bank sagt, jetzt ist endgültig Schluss mit Trump. Aber nein, sie gab ihm noch mehr Kredite. Bis zum Sturm auf das Kapitol 2021, da war dann endgültig Schluss. Das Problem nur, bis heute schuldet Trump der Deutschen Bank über 300 Millionen Dollar. So einfach scheint die Deutsche Bank nicht aus dieser toxischen Beziehung herauszukommen. Und jetzt bringt ein aktuelles Urteil gegen Trump wegen Finanzbetrugs die Beziehung zur Deutschen Bank wieder auf den Tisch und damit auch die Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen mit Trump und der Deutschen Bank. Also eine super spannende, sehr aktuelle Folge. Ich begrüße hier im Studio Josh Grönefeld, Politik- und Investigativreporter bei Business Insider. Hallo Josh.
Hi Kaijan.
So Josh, du bist ja nicht nur Politik- und Investigativreporter, du bist auch, ja, muss man schon sagen, ein US-Experte. Woher kommt dein Faible für Amerika?
Ich habe vor Business Insider für die HuffPost gearbeitet, die ja auch eine amerikanische Marke ist, wie wir ja auch irgendwo eine sind. Und das war 2016, 2017, wo ich da angefangen habe, also die Hochzeit des Wahlkampfes Trump gegen Hillary Clinton. Und ich war dafür verantwortlich, diesen Wahlkampf zu covern und bin da reingezogen worden in diese Show oder Shitshow, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Und man muss sagen, in den USA ist einfach mehr los. Da ist mehr Punk in der Politik, als das hier im etwas biedermeierischen Deutschland halt so ist. Und deswegen immer fasziniert dafür gewesen, wie viel Show-Einlage da drüben stattfindet, wenn's ans Eingemachte in der Politik geht.
So, und die Trump-Show, die geht ja jetzt weiter. Viele haben ja gedacht, okay, der ist jetzt weg als Präsident und der kommt nie wieder. Hast du damit gerechnet, dass er so schnell auch wiederkommt und das ist jetzt, wir haben jetzt einen aktuellen Aufhänger, er wird ja Präsidentschaftskandidat der Republikaner, dass er sich da wirklich so stark durchsetzen wird?
Ich glaube, das war nicht nur zu befürchten, sondern klar. Also, weil Donald Trump hat die Regeln, die für die US-Politik jahrzehntelang gegolten haben, komplett ausgehebelt. Also es galt früher, dass alle Bürger Washington misstrauen, egal ob das Republikaner oder Demokraten sind. Und dann haben sie halt das kleinere Übel gewählt, die eine oder die andere Partei. Und mittlerweile gilt das nur noch für die Demokraten eigentlich. Die stehen für Washington und Donald Trump hat es geschafft, sich und damit auch die Republikanische Partei rauszuholen aus diesem System. Der wird gar nicht als Politiker wahrgenommen. Und deswegen hat er eine große Anhängerschaft und deswegen läuft er außerhalb der normalen Regeln und deswegen könnte er auch wieder Präsident werden.
Und du hast eine spannende These, die wir nachher nochmal unterfüttern, und zwar in Bezug auf die Deutsche Bank.
Anfang der 90er ist es so, dass Donald Trump Konkurs um Konkurs angemeldet hat. 91 hat er Schulden in Höhe von 900 Millionen US-Dollar. Und da sieht es sehr schlecht für ihn aus, geschäftlich. Und er ist eigentlich ja, dem Bankrott nahe und muss mit den US-Banken kämpfen, dass sie ihm nicht alles wegnehmen. Und Ende der 90er hat er auf einmal wieder Geld und das liegt an der Deutschen Bank, die ihm nämlich Geld zur Verfügung stellt, als einzige Bank in den USA noch.
Und Josh hat die These, ohne die Deutsche Bank wäre Donald Trump niemals Präsident geworden. Da kommen wir später nochmal drauf, das wollen wir dann noch ein bisschen natürlich unterfüttern. Aber ich finde natürlich total spannend die Frage, wie ist eigentlich dieses Verhältnis zwischen Donald Trump und der Deutschen Bank? Und das ist ja ein Riesengeheimnis, weil sowohl die Deutsche Bank hat überhaupt gar kein Interesse, sich in den letzten Jahren dazu zu äußern. Und Trump hat auch alles versucht, um irgendwelche Geschäftsunterlagen und Finanzberichte und Kommunikation mit der Deutschen Bank unter Verschluss zu halten. Es gab immer wieder Berichte, insbesondere von einem Kollegen von der New York Times, den David Enrich, der hat sehr viel dazu recherchiert, hat auch ein Buch über die Deutsche Bank und Trump geschrieben, Dark Towers heißt es, aber insgesamt ist nicht viel zu dieser Geschäftsbeziehung bekannt. Und jetzt aber, und das ist total spannend, haben wir ein aktuelles Urteil, einen aktuellen Gerichtsprozess, den du verfolgt hast und wo du auch die ganzen Gerichtsunterlagen jetzt vor dieser Folge dir nochmal genau angeguckt hast, weil das ist ja das Tolle in Amerika, das ist ja alles öffentlich und da gibt es dann ganz viele Sachen, die bisher noch nicht bekannt sind und wo man jetzt weiß, wie eigentlich diese Geschäftsbeziehung geworden ist.
Grob gesagt geht es in diesem Gerichtsverfahren oder ging es in diesem Gerichtsverfahren darum, dass Trump vorgeworfen wurde, sein Vermögen falsch darzustellen, nämlich weit größer, als es tatsächlich ist. Da hat die New Yorker Staatsanwältin Letitia James ihn verklagt. Und ganz zentral in diesem Verfahren war die Rolle der Deutschen Bank als größter und wichtigster Kreditgeber für Donald Trump. Und das Urteil im Februar hat nun auch festgestellt, ja, es stimmt, er hat seine Assets komplett aufgeblasen. Er hat die Banken und andere Kreditoren betrogen, indem er halt falsche Summen sich in seine Bilanzen geschrieben hat. Und dadurch, dass das alles vor Gericht über 40 Tage verhandelt wurde, mussten viele Leute aus der Deutschen Bank dann auch sagen im Zeugenstand. Und dadurch haben wir erstmals wirklich einen tieferen Einblick bekommen, wie diese Geschäftsbeziehung Donald Trump-Deutsche Bank abgelaufen ist.
Super, und da kommen wir natürlich später nochmal genauer drauf. Ich finde auch mal ganz interessant die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, da haben wir jetzt mal einen O-Ton für euch mitgebracht. Die äußert sich zum Zivilprozess wegen Betrugs gegen Donald Trump und die Trump Organization am 16. Februar diesen Jahres.
Donald Trump falsely, knowingly inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself, his family, and to cheat the system. Donald Trump may have authored the art of the deal, but he perfected the art of the steal.
Was Letitia James da gerade gesagt hat, ist im Prinzip, Trump hat sein Vermögen um Milliarden US-Dollar höher angegeben, als es tatsächlich war und damit quasi das System betrogen. Es gibt ja das berühmte Art of the Deal Buch, was er mal geschrieben hat, das so seinen Ruf als Geschäftsmann zementiert hat und sie sagt, das war nicht der Art of the Deal, sondern der Art of the Steal, also die Kunst des Stehlens.
So, und bevor wir dann nochmal in diesen Prozess wirklich richtig tief reingehen, müssen wir natürlich mal sagen, wo kommt denn der Trump eigentlich her? Und wie kam es, dass die Deutsche Bank plötzlich in Amerika so groß auftauchte? Also total spannend, die Deutsche Bank natürlich eher so ein, ja, konservative Kreditanstalt, hat quasi die Deutschland AG finanziert und hat dann irgendwann natürlich in den 90er Jahren, als dieses ganze globale Monopoly losging und Investmentbanking, haben sie natürlich gesagt, okay, es reicht nicht nur, die größte deutsche Bank zu sein, wir wollen ganz groß ins Investmentbanking einsteigen und sie haben dann in den 90er Jahren die Entscheidung getroffen, nach Amerika zu gehen. Und um natürlich in Amerika, ja, im Endeffekt Fuß zu fassen, musstest du natürlich auch prominente Kunden haben. Und da sind sie auf Donald Trump gestoßen. Und ja, wo kam der denn eigentlich in den 90er Jahren her? Wie war denn seine Situation vorher? Wie ist der überhaupt reich geworden, wenn er überhaupt reich ist?
Donald Trump erzählt immer, dass er ein Selfmade-Businessman ist, also dass er alles sich selber aufgebaut hat. Das stimmt aber nicht. Sein Vater, Frank Trump, ist der eigentliche, der dieses vom Tellerwäscher zum Millionärleben geführt hat. Der war nämlich in New York Bauunternehmer, hat da Immobilien gebaut und verwaltet und dadurch Geld verdient, viel Geld verdient und das ist in den 80ern dann irgendwann an seinen Sohn Donald Trump quasi übergegangen. Der hat die Geschäfte übernommen, der Trump Organization, und der ist dann ganz groß ins Casino-Geschäft eingestiegen in den 80ern und Anfang der 90er hatte Trump einen großen Ruf. Der war ein sehr präsenter, medienpräsenter Geschäftsmann, sehr schillernd, aber nicht wirklich erfolgreich, wie wir dann später herausgefunden haben. Die Casinos haben nicht funktioniert. Anfang der 90er ist seine Situation finanziell sehr, sehr schlecht. 900 Millionen US-Dollar Schulden, wie gesagt. Das wissen wir aus den Steuerunterlagen, die mittlerweile öffentlich sind. Aber er hat immer noch eine Anziehungskraft, so wie auch heute. Ein ganz seltsames, chaotisches Charisma. Und offenbar hat das auch auf die Deutsche Bank gewirkt.
Ja, das war auch so ein bisschen Glitzerwelt. Und wir haben euch mal einen kleinen Zusammenschnitt von NBC News und von Inside Edition mitgebracht, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, von dem Charme der 80er und 90er Jahre.
Forget rock stars, forget movie stars. They have been eclipsed by a man whose greatest talent is making and spending money.
People identify with Donald Trump. He's a success story. He's rich, he's brash, he's successful. He owns the world. He's everybody's dream.
The Donald.
The drama started when Donald began cheating on his wife, Ivana Trump, with aspiring actress Marla Maples. After an ugly public falling out, Donald and Ivana divorced in 1992.
Also den Trump, den wir erleben in diesen Ausschnitten, das ist der Trump in den 80er, 90er, eigentlich ja auch oft noch heute Frauenheld, so großer Mogul, viel Protz, viel Bling Bling, alles muss Gold sein, alles muss immer auf dem größtmöglichen Level sein, alles ist immer gigantisch und riesengroß, und so ist Trump damals aufgetreten, so tritt er heute auf und so tritt er irgendwann auch an die Deutsche Bank heran.
Und dann war ja schon relativ schnell klar, dass er so, ja, in diesen Ruf gekommen ist, ein Blender zu sein.
Genau, der Blender Trump. Da gibt's einen Anruf im Mai 1984. Da ruft ein Mann namens John Barron bei einem Journalisten des Forbes Magazine an. Und zwar bei Jonathan Greenberg. Und dieser Mann erzählt dann lang und breit, was für ein toller Typ sein Chef Donald Trump ist. Da können wir vielleicht mal reinhören.
Most of the assets have been consolidated to Mr. Trump, you know, because you have down Fred Trump. But I think you can really use Donald Trump now, and you can just consolidate.
Are you saying that perhaps for tax purposes, it's been the ownership has been transferred to Donald
correct.
Trump?
Correct. That's correct.
Okay, and would you say, you know, in excess of 90% of the ownership of the?
I'd say in excess of 90. In fact, well, it's really closer to even the ultimate, but it's in excess of 90%, yes.
Also was wir da jetzt gehört haben, ist, dass John Barron sagt, Mann, der Donald, der hat das Geschäft übernommen vom Frank, von seinem Vater, das ist jetzt alles seins. Und John Barron will halt groß und breit erzählen, was für ein toller Geschäftsmann Donald Trump ist und wie viel Geld er hat. Und er muss natürlich ganz hoch auf diese Forbes-Liste. Aber ihr habt es vielleicht schon gehört, die Stimme von John Barron kommt ja euch vielleicht bekannt vor.
Ja, das ist natürlich Donald Trump, und die Forbes-Liste ist natürlich total wichtig. Ne? Bis heute geht es immer darum, wie viel Vermögen und wer ist ganz weit oben. Und es gibt sicherlich sehr viele, ich kenne ja auch den einen oder anderen Milliardär hier in Deutschland, der möchte gar nicht auf diesen Listen erscheinen, also auch beim Manager-Magazin oder so. Aber Donald Trump, der brauchte natürlich gerade in dieser Zeit 80er, 90er Jahre, wo er so ein umstrittener Geschäftsmann ist, da brauchte er natürlich diese Publicity. Und das ist ja auch so diese Show, die dahinter steckt und natürlich auch vieles verdeckt hat. Weil dann, Ende der 90er Jahre, als es dann anfing mit der Geschäftsbeziehung mit der Deutschen Bank, da war es ja wirklich so, dass die amerikanischen Banken gesagt haben, Josh, den fassen wir eigentlich nicht mehr an.
Nee, aus den Casino-Geschäften war klar, dass mit Donald Trump Geschäfte machen ein Verlustgeschäft ist. Also Beispiel ist das Taj Mahal, das größte Casino, was Trump jemals gebaut hat. Das hat er 1990, ist das live gegangen sozusagen, hat eröffnet, und 1991 war das Konkurs. Auch Mitte der 90er sah es nicht besser aus. 1995 auch 900 Millionen US-Dollar Schulden in den Steuerunterlagen.
So, und dann kam die Rettung. Dann kam die Deutsche, wie sie in Amerika genannt wird. Die Deutsche Bank, die natürlich jetzt dabei war, in diesem globalen Spiel dabei zu sein und im Investmentbanking, wo ja die wirklich großen Gewinne winken. Und dann hat ja die Deutsche Bank Ende der 90er Jahre ja schon eine sehr fundamentale Entscheidung getroffen. Sie haben Bankers Trust, ein Kreditinstitut, übernommen. Die galten so ein bisschen als die Cowboys in der Branche, also total risikofreudig, und da wurde jeder Deal gemacht. Da ging es natürlich auch um riesen Bonisummen, die da von den Bankern und von den, ja, man muss schon sagen, Finanzdealern da abgegriffen worden sind. Also sehr fragwürdige Geschäfte, schnelle Gewinne, hohe Boni, und damit hat sich natürlich auch die Kultur der Deutschen Bank massiv verändert in den Jahren da drauf. Aber jetzt war es erstmal so, man musste da reinkommen, und dann brauchte man halt prominente Kunden. Und 1998, Trump, von allen amerikanischen Großbanken quasi abgelehnt, versucht, bei der Deutschen Bank reinzukommen. Wie ist das ihm gelungen?
Bei der Deutschen Bank arbeitet damals ein Banker namens Mike Offit, und er kriegte einen Anruf, wo ihn ein Immobilienmakler fragt, sagen Sie mal, wären Sie nicht bereit, Donald Trump einen Kredit zu geben? Und Donald Trump ist natürlich bekannt damals. Einmal, weil er öffentlichkeitswirksam bekannt ist, aber auch bei den Banken selber, weil es das sogenannte Donald-Risiko gibt. Das ist bei den US-Banken die Bezeichnung dafür, mit diesem Mann auf keinen Fall Geschäfte machen zu wollen. Und auch Mike Offit hat erst Zweifel, das hat er in Interviews später gesagt, geht dann aber das Risiko ein, weil die Kultur ja jetzt die neue ist bei der Deutschen Bank. Wir machen schnelle Geschäfte, wir wollen ans große Geld. Und dann nimmt man auch jemanden wie Donald Trump ins Portfolio und überzeugt sein Management, okay, da lass uns da doch mal was machen.
Und das Interessante fand ich auch, dass der Donald Trump da ganz alleine bei dem Mike Offit plötzlich aufgetaucht ist, weil der Berater, der Offit, der dachte ja, jetzt kommt der Trump mit einer riesen Entourage hier an.
Der kommt aber ganz alleine, hat angeblich laut Offit auch die Zahlen gut im Kopf gehabt, hat sich gut präsentiert, weil es ja nun mal so ist. Also wenn jemand ein Blender ist, dann gehört dazu auch, dass der blendend aussieht. Also und das hat bei Mike Offit gut funktioniert offenbar. Relativ schnell gibt es dann erst einen kleineren Kredit für so ein paar Renovierungsarbeiten an der 40 Wall Street, einer Immobilie, die Trump gehört. Aber auch im 1998, im selben Jahr dann noch, der Kredit vielleicht für das berühmteste Trump-Gebäude, den Trump World Tower in New York.
So, und diese Geschäftsbeziehung, die nimmt jetzt Fahrt auf. Und das läuft dann ja auch so, dass es so, man lädt sich gegenseitig ein zu Partys in Luxushotels und der Mike Offit kommt dann plötzlich in dieses ganze Trump-Umfeld rein.
Das läuft nicht so, wie man sich das vielleicht auch aus deutscher Sicht vorstellt, mit Frankfurt im Blick, dass das alles so anzugträgerig zugeht und in irgendwie kalten, grauen Büros dann Leute Papiere hin und her schieben, sondern Geschäfte mit Donald Trump laufen halt so, dass man im Mar-a-Lago in Florida natürlich unterwegs ist, auf irgendwelchen Galaabenden, an Buffets, bei Events dabei ist. Trump weiß, wie man eine Show gibt und der gibt die auch den Bankern.
Und einer, der den Trump auch immer mal wieder getroffen hat, war dann der Josef Ackermann. Josef Ackermann war dann ab 2002 CEO bei der Deutschen Bank und er stand wirklich, ja, für eine Dekade, er war nämlich wirklich auch 10 Jahre an der Spitze, die im ersten Moment ganz toll aussah, weil er die Gewinne vorangetrieben hat, in Höhen getrieben hat, die Renditen. Da gab es immer diesen Spruch von der Eigenkapitalrendite von 25%, wo alle gesagt haben, oh Gott, das ist doch sittenwidrig quasi. Aber er hat gesagt, nein, wir wollen groß werden. Sie waren damals ja auch wirklich eine der größten Banken weltweit. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen angesichts der jetzigen Größe der Deutschen Bank. Und der Ackermann hat etwas verändert. Der hat wirklich nachhaltig die Kultur dieses Geldhauses, wir haben ja vorhin gesagt, die kommen so aus diesem etwas konservativen Bereich, verändert. Und da sind die ganzen amerikanischen Finanzcowboys plötzlich reingekommen. Und die haben dann diese ganzen, ja, fragwürdigen Geschäfte gemacht. Da im ersten Moment sind wirklich die Gewinne hochgegangen. Aber das war natürlich etwas, was die Deutsche Bank später eingeholt hat. Und bis heute leidet die Deutsche Bank noch unter dieser Ära Ackermann, weil natürlich durch die ganzen Rechtsstreitigkeiten, die Strafzahlungen, das Image der Deutschen Bank massiv runtergegangen ist. Und ich fand das ganz interessant, der Ackermann hat ja jetzt kürzlich sein Buch vorgestellt. Da hat er auf über 400 Seiten seine Sicht der Dinge erzählt, weil er ist natürlich auch heute bei den heutigen Chefs der Deutschen Bank kommt der Name Ackermann überhaupt nicht mehr gut an. Der hat auch in dieser ganzen Finanzszene mittlerweile einen sehr, sehr schlechten Ruf. Aber in seinem Buch schreibt er jetzt nochmal, wie toll er damals die Deutsche Bank nach vorne gebracht hat. Und irgendwelche Kritikpunkte, also Selbstkritik, die taucht in diesem Buch überhaupt nicht auf. Das hat mich wirklich, ja, muss man schon sagen, sehr irritiert. Weil das ist natürlich eine Chance, wenn du so eine Autobiografie schreibst, dass du dann halt auch mal mit ein paar Sachen einräumst. Und es waren einfach fatale Fehler, die damals gemacht worden sind, indem man gesagt hat, okay, jetzt ist die Kultur da, wir wollen schnell wachsen, wir wollen alle Geschäfte machen, wir nehmen alles mit, was Rendite macht. Und das hat dafür gesorgt, dass dieser Laden fast explodiert ist.
Aber damals schien das ja auch zu funktionieren. Also das funktionierte unter anderem auch in Moskau ja zum Beispiel, wo die Deutsche Bank sich dann hinbegeben hat, schnelle Geschäfte mit Oligarchen aus der ehemaligen Sowjetunion gemacht hat, deren Geld, wie wir heute dann auch wissen, gewaschen hat über ein System. Und das galt dann scheinbar auch für Donald Trump. Auch von dessen Ruf hat man sich nicht abschrecken lassen, sondern gesagt, auch das Geld nehmen wir gerne an.
Ja, und das ist, finde ich, das auch das Interessante jetzt auch bei dieser Figur Ackermann, der sich jetzt auch hinstellt und sagt, dass er eigentlich quasi einer der Top-Manager in Deutschland war und dass er die die Bank nach vorne gebracht hat. Also ich meine, bei euch ist ja auch so, ihr habt euch ja ganz viele Skandale der Deutschen Bank immer wieder gewünscht. Wir haben ja mal diese Manipulation mit dem LIBOR-Zinssatz gemacht und im Grunde könntest du dann so eine Evergreen-Folge machen über die Skandale der Deutschen Bank, weil das ist ja Wahnsinn im Endeffekt.
Absolut. Und da ist Trump ein kleines Kapitel, wenn man auf die Gesamtgeschichte der Bank guckt. Ein kleines, aber sehr spannendes. Deswegen sitzen wir ja hier.
Genau, jetzt gehen wir bei Trump weiter. Also Trump und die Deutsche Bank läuft eigentlich ganz gut. Er kriegt die Kredite. Aber dann, im Jahre 2008, kann er einen 640 Millionen Dollar Kredit für ein Luxushotel in Chicago nicht bedienen. Und im Mai 2008 wendet er sich dann an die Deutsche Bank und sagt, oh, könnt ihr einen Aufschub machen? Und die Deutsche Bank sagt, okay, Trump ist ja ein guter Kunde, halbes Jahr Aufschub. Im November 2008 wendet er sich nach einem halben Jahr also erneut an die Deutsche Bank und sagt, oh, ich brauche nochmal einen Aufschub für einen Kredit. Und da sagt die Deutsche Bank, nein, du kriegst keinen Aufschub für deinen Kredit. Und wie reagiert Donald Trump darauf?
Donald Trump verklagt die Deutsche Bank.
So machst du das ja auch. Wenn du jetzt demnächst dein Eigenheim kaufst für deine Familie und du kannst die Kredite dann nicht bedienen, dann sagst du so, ich verklage jetzt die Bank wegen der aktuellen Immobilienkrise. So ähnlich war das ja.
Sein Argument im Verfahren ist dann oder in seiner Anklage ist, ihr seid mitverantwortlich, dass es die Finanzkrise gibt. Die Finanzkrise hat meinem Geschäft geschadet. Deswegen kann ich den Kredit, den ich bei euch habe, nicht zurückzahlen. Und deswegen schuldet ihr mir jetzt 3 Milliarden US-Dollar.
Wahnsinn. Und bei der Deutschen Bank waren sie total erschrocken. Die haben doch gesagt, das gibt's doch nicht. Der schuldet uns Geld und jetzt sollen wir dem 3 Milliarden Schadensersatz zahlen, weil wir für die Finanzkrise mitverantwortlich sind? Ein Wahnsinn. So, und natürlich war das dann so, dass es dann jahrelange Verhandlungen gab und in diesem Rechtsstreit, und es zog sich 2 Jahre hin, also im Jahre 2010 gab es dann einen Vergleich. Und da haben sie sich dann darauf geeinigt, dass er, glaube ich, 40 Millionen Dollar zurückzahlen soll.
Genau, mit denen hatte er für diesen 640 Millionen Kredit quasi privat garantiert. Und zumindest die wollte man dann zurückhaben. Ja.
So, und jetzt war es so, dass die Deutsche Bank natürlich gesagt hat, okay, wir haben uns mit dem verglichen, jetzt ist das Kapitel Trump beendet. Es gab sehr viele Stimmen in der Deutschen Bank, die gesagt haben, never ever Trump. Aber dazu ist er nicht gekommen.
Nee. Dann kommt nämlich Rosemary Rablick.
Ja, die ist eine total spannende Figur. Also das ist eine Grande Dame der New Yorker Finanzwelt. Immer elegant gekleidet. Sie wurde auch intern die Regenmacherin genannt. Also eine Kundenbetreuerin im Private Wealth Management. Und da muss man vielleicht einmal kurz erklären, dass es da einen riesen Unterschied auch zur deutschen Bankenwelt gibt. Diese privaten Kundenbetreuer von den wirklich Reichen, das sind die Superstars. Die Kunden gehören quasi dem Berater. Das ist eine ganz andere Verbindung als hier in Deutschland. Da ist die Bank eigentlich relativ raus und die Rosemary Rablick ist 2006 von der Bank of America zu der Deutschen Bank gekommen und dann nimmst du halt deine Kunden mit. Und die war halt eine, die ja die ganz großen Fische betreut hat. Und das war ja auch das Ziel der Deutschen Bank, dass man diese holen wollte. Und ja, wie kam jetzt dieser Kontakt zwischen Rosemary und Trump zustande?
Über den Schwiegersohn von Donald Trump, den Mann von Ivanka Trump, Jared Kushner. Der hatte nämlich schon Geschäfte mit Rablick gemacht. Und der hat dann seiner Frau, also Ivanka Trump, Rablick vorgestellt. Und die haben dann erstmal gemailt und Ivanka Trump hat gesagt, hey, wir brauchen hier einen neuen Kredit. Und die Rablick hat dann verhandelt mit ihr und gesagt, ja, können wir machen, zu bestimmten Bedingungen muss das aber ablaufen, dass Donald Trump oder seine Firma mit seinem Vermögen dafür haftet. Das hat sie zur Bedingung gestellt. Aber erstmal ist quasi über diese Einfallstür des Schwiegersohns und der Tochter kam Rosemary Rablick dann an Donald Trump heran und hat, das wissen wir jetzt auch aus den Unterlagen, aus diesem Verfahren, das die Letizia James geführt hat, da hat sie ausgesagt, damals waren wir Whale Hunting, also wir haben den großen Wal gejagt und das war Donald Trump.
Da spielt dieser aktuelle Prozess, der jetzt gerade erst zu Ende gegangen ist, eine ganz entscheidende Rolle, weil es war lange Zeit völlig unklar, wie eigentlich das alles so gelaufen ist zwischen der Rosemary, der Ivanka, der Deutschen Bank und Trump. Und welche Erkenntnisse, Josh, sind jetzt aus diesem Gerichtsverfahren rausgekommen, gerade in dieser Beziehung zu Rosemary Rablick?
Genau, man muss sich ja nochmal vor Augen rufen, zu diesem Zeitpunkt, ist eigentlich das Tischtuch zerschnitten zwischen der Deutschen Bank und Donald Trump. Ja, also die haben sich vor Gericht verklagt, der hat die Geschäftsbeziehungen eigentlich zerstört, hatte die Kredite immer beim Investment bzw. Immobilien, bei der Immobiliensparte der Deutschen Bank bekommen. Und jetzt versucht er quasi bei einer anderen Sparte, bei der Vermögenssparte, für die Rosemary Vrablic unterwegs ist, neuen Kredit zu bekommen. Und das funktioniert. Die Vrablic sagt, klar, machen wir, trotz all der Erfahrungen, die da meine anderen Kollegen mit dir gemacht haben, wir geben dir wohl einen Kredit. Und auch die Höhe ist relativ wurscht und die Bedingungen sind sehr, sehr gut. Die Vrablic sagt nämlich, okay, wir können das machen, aber du musst immer mit deinem Privatvermögen haften. Du musst 2,5 Milliarden US-Dollar Privatvermögen darfst du niemals unterschreiten und du brauchst immer 50 Millionen Cash quasi auf der Hand, mit denen du immer arbeiten kannst. Dann können wir dir Kredite geben zu extrem niedrigen Zinsen. Das Spannende ist, was wir aus dem Verfahren wissen. Donald Trump hat gleichzeitig, während er mit Vrablic verhandelt hat, immer noch wieder mit der Immobiliensparte verhandelt. Also bisher dachte man immer, die haben damals mit ihm Schluss gemacht. Aber das stimmt nicht. Die Aussagen der Manager jetzt in diesem Verfahren zeigen, er hat immer noch Angebote bekommen, auch von der Immobiliensparte.
Aber die Angebote waren nicht so gut und deswegen hat er der Immobiliensparte quasi die rote Karte gezeigt mit seiner Lieblingsbankerin. Er hat ja auch immer gesagt, Rosemary ist meine Lieblingsbankerin. Er hat sogar einmal gesagt, das ist die Chefin der Deutschen Bank, weil er dachte, okay, die ist halt für mich zuständig.
Er dachte, wer für mich zuständig ist, ist natürlich auch Chef der Bank. War nicht so, sie war nur eine Betreuerin sozusagen für ihn. Wenn man sich das vorstellt, es gibt zum Beispiel ein Projekt in Miami, das Coral Resort, großes Hotel. Und da haben die Immobilienleute bei der Deutschen Bank drauf geguckt und gesagt, okay, du willst einen Kredit haben? 10% Zinsen. 10% auf natürlich Summen von dreistelligen Millionenbeträgen. Kann man sich ausrechnen, das ist extrem viel. So. Und Rosemary Vrablic hat gesagt, nee, du kannst dein Privatvermögen, schreiben wir hier irgendwie rein. Und dann kriegst du Zinsen, die waren bei den verschiedenen Krediten, die dann in den Folgejahren abgeschlossen würden, lagen die teilweise unter 2%.
Wahnsinn, also ein Riesenunterschied. Normalerweise macht man das ja so, dass man, also so kenne ich das, ich habe ja mal ein Haus gekauft und da bin ich zu verschiedenen Banken hingegangen und dann haben die mir unterschiedliche Angebote gemacht. Aber der Trump hat bei der gleichen Bank sich verschiedene Angebote reingeholt.
Und dann natürlich immer das Günstigste sich rausgepickt. Auch wenn wir wissen, bei seiner Firma waren viele Manager gar nicht begeistert davon, dass er mit seinem Privatvermögen da haften muss. Da haben sie eigentlich an Ivanka Trump von abgeraten, weil wir wissen ja heute, das Urteil ist gefällt. Sein Privatvermögen hat er damals ganz falsch dargestellt. Es gibt Akten von seinen Buchhaltern, Mazars heißt die Firma, damals aus dem Jahr 2011. Die haben eine Mappe zusammengestellt, die sie dann der Deutschen Bank gegeben haben, sozusagen, um zu zeigen, die Trump Organization hat die Informationen an Mazars gegeben und die haben es zusammengestellt, weitergegeben. Und da hat die Trump Organization sich geschätzt auf einen Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar. Die Deutsche Bank hat sich das dann angeguckt, als sie angefangen haben zu gucken, okay, machen wir mit dem einen Deal. Dann macht man natürlich Risk Management, guckt sich an, was ist der denn wirklich wert. Und die sind selber auf eine Summe von 2,4 Milliarden US-Dollar gekommen.
Das ist aber deutlich weniger.
Deutlich weniger. Also sie wussten ja schon, dass der offenbar dazu neigt, sich für deutlich mehr zu verkaufen, als er tatsächlich wert ist. Aber man hat aber trotzdem die Deals mit ihm gemacht.
Und da ist natürlich die entscheidende Frage, warum? Und ich habe im Vorfeld dieser Folge mit jemandem aus der früheren Führung von der Deutschen Bank gesprochen und der berichtete mir, dass in dieser Zeit natürlich, ja, es zwei Lager gab. Ne? Die einen haben gesagt, Finger weg von Trump und die anderen haben gesagt, und das war insbesondere Rosemary Vrablic, die dort eine sehr, sehr starke Stellung hatte. Die war ja auch eine der bestbezahlten Mitarbeiter der gesamten Bank, die sich halt sehr stark für ihn gemacht hat und die sich dann auch durchgesetzt hat, auch mit dem Backing erst von Ackermann und dann dem Nachfolger Andrew Jane. Das ist ja auch einer, der sehr ja, risikofreudig war und dann natürlich auch ja, verantwortlich war für sehr viele Skandale, die die Deutsche Bank beschert hat. Und das war so ein, ja, so ein Kräftemessen innerhalb der Deutschen Bank. Aber die haben damals auch gar nicht damit gerechnet, dass Trump dann plötzlich so zu einem so großen politischen Risiko werden kann. Er war ja damals kein normaler Kunde. Er war natürlich schon ein Großkunde, aber er war einer von mehreren in diesem ganzen Private Wealth Management. So, und dann wurde er ja erst zu diesem politischen Risiko, als im Jahr 2015 dann plötzlich bekannt wurde, okay, Trump tritt jetzt als Präsident an. Der spektakuläre Wahlkampf, über den du, Josh, dann ja auch später berichtet hast.
Da ist ja der typische Trump, der dann sagt, der amerikanische Traum ist tot, aber wenn ich Präsident bin, dann wird er wieder leben und größer sein als jemals zuvor. Also bombastische Statements von ihm, wie wir sie kennen und fürchten. Und für die Deutsche Bank ist das natürlich ein Riesenproblem, dass da jemand sich anschickt und dann ja auch, wie wir wissen, es schafft, der mächtigste Mann der Welt zu werden und ins Weiße Haus einzieht. Und bei so einem Kunden klopft man natürlich nicht so gerne an, wenn es darum geht, Geld einzutreiben, dass er denen schuldet, weil es sind nach wie vor zu diesem Zeitpunkt über 300 Millionen US-Dollar.
So, und dann hast du die Situation als Bankchef, oh, da hast du einen Kunden, der hat noch Kredite laufen über etwa 300 Millionen Dollar. Und wie gehst du jetzt damit um? Und da gab es verschiedene Szenarien, die dann bei der Deutschen Bank intern durchgespielt worden sind. Es gab zum Beispiel auch das Szenario, dass man diese Geschäftsbeziehung komplett einfriert. Und dann hat man aber gesagt, eigentlich können wir gar nichts tun. Wir halten einfach die Füße still und lassen alles über uns ergehen. Das war eigentlich die Strategie, weil sie konnten natürlich auch den Präsidenten dann nicht verklagen, sondern haben gesagt, okay, wir lassen jetzt die Kredite weiterlaufen. Er hat dann ja wohl auch seine Zinsen immer pünktlich gezahlt. Aber man wollte dann eigentlich raus aus dieser Geschäftsbeziehung in einigen Teilen. Rosemary Brablick zum Beispiel, die war eher dafür, diese Geschäftsbeziehung noch auszubauen. Die hat sich dann aber innerhalb der Deutschen Bank immer stärker isoliert. Also ihre Macht, die sie dann Jahre vorher noch hatte, als sie Trump rangeholt hatte und auch andere große, dicke Fische, die ist geschwunden. Und dann ist sie Ende 2020 aus der Bank ausgeschieden. Hintergrund war wohl auch ein fragwürdiger Immobiliendeal, den sie mit dem Kushner-Clan, also dem Schwiegersohn von Donald Trump, abgeschlossen hat. Und die ist dann raus, aber Rosemary war raus, natürlich mit sehr viel Geld, aber Trump, der war immer noch drin.
Für die Deutsche Bank ganz, ganz schwierig, mit ihm da umzugehen. Es gab auch, das zeigt dieses Verfahren und die Gerichtsakten, das wir jetzt kennen, und das Urteil 2024 jetzt im Februar, was gefällt wurde, da kann man drin nachlesen, dass die Deutsche Bank, selbst als er Präsident war, ganz vorsichtige Versuche zwischendurch gemacht hat, ihn zu erinnern, dass er ja noch Kredite bei denen hat. Da ging es dann darum, dass bestimmte Kreditbedingungen nicht ganz erfüllt wurden. Dann haben sie ihm Briefe geschrieben, 2019, 2020, aber nichts weiter gemacht. Also sie haben keinen Druck auf ihn wirklich ausgeübt. Das war erst möglich, als er dann ausschied aus dem Präsidialamt, als er raus war aus dem Weißen Haus.
Aber eine total schwierige Situation für die Deutsche Bank. Und normalerweise ist es ja auch so bei den Präsidenten, wenn die Präsident werden und Unternehmen haben, Vermögen haben, dann gibt es da ja eigentlich so eine besondere Regelung mit so einem Trust in Amerika.
Eigentlich ist es so, dass man dann sein Vermögen in so einen unabhängigen Trust packt, der verwaltet wird von einem Vermögensverwalter, der unabhängig zur Person ist, der dieses Vermögen gehört. Trump hat sich geweigert, das zu machen. Das Einzige, was er getan hat, ist zu sagen, okay, meine Kinder regeln die Geschäfte, ich bin raus. Aber kann man sich natürlich denken, Trump hat immer als Familienclan regiert. Wir haben ja schon gehört, dass Ivanka Trump zum Beispiel die Kredite damals beschafft hat, 2011 bei der Deutschen Bank, die neuen. Und jetzt hat er auch einfach Ivanka, Eric und Donald Trump Jr. gesagt, okay, die regeln die Geschäfte und ich bin raus, zwinker, zwinker. Kann man natürlich dran zweifeln, dass das so war. Der hatte immer noch Einfluss darauf, was da passiert ist. Für die Deutsche Bank umso schwieriger dann natürlich.
Ja, es war natürlich bei Trump eine totale Vermischung aus wirtschaftlichen Interessen und politischem Machtkalkül. Und das hat es natürlich von Anfang an angreifbar gemacht. Aber es war ihm auch relativ egal. Und es kamen dann halt auch viele Sachen hoch, die dann auch immer wieder die Deutsche Bank betroffen haben. Also es gab ja kurz nach der Wahl von Donald Trump gab es ja auch diese, ja, mehr als Spekulation, muss man ja schon sagen, dass Russland einen Einfluss gehabt hat auf die Wahl von Donald Trump. Dann wurde ein Sonderermittler eingesetzt, der einen großen Report zu dieser ganzen Geschichte, zu den Russland-Kontakten von Donald Trump gemacht hat. Und da spielte dann auch wieder die Deutsche Bank mit rein.
Genau, weil immer der Verdacht da war, okay, mit welchem Vermögen garantiert er denn diese Kredite? Wir haben ja gehört, 2,5 Milliarden sollen es mindestens sein. Wo kommt denn dieses Geld her? Und es gab immer den Verdacht, dass es aus russischen Quellen kommt. Da auch russische Geschäftsmänner zum Beispiel im Trump Tower eingemietet waren, ein Stockwerk unter ihm teilweise. Diese Geschäftsbeziehung wollte sich das Parlament in den USA, das demokratisch geführt war zu dem Zeitpunkt, wollte sich das genauer ansehen und hat dann auch versucht, bei der Deutschen Bank Unterlagen zu bekommen, Finanzunterlagen zum US-Präsidenten natürlich dann damals, was aber nicht so wirklich geklappt hat, hat sich ewig hingezogen.
Also diese Russland-Spur, die ist schon sehr spektakulär, aber man muss auch sagen, richtig bewiesen ist da nichts. Und das lag natürlich auch daran, weil alle dicht gehalten haben. Trump hat dicht gehalten, die Deutsche Bank hat dicht gehalten. Und umso spannender finde ich das, was jetzt in diesen Gerichtsunterlagen drin ist. Weil es gab ja immer wieder so diese Berichte, die Deutsche Bank hätte sich dann nach dem Sturm aufs Kapitol im Januar 2021 von Trump erstmals distanziert. Und aber richtig offiziell haben sie sich da überhaupt nicht zu geäußert. Und das kommt ja jetzt auch aus den Unterlagen raus.
Da ist nämlich ein Manager der Deutschen Bank, der aussagen musste und der bestätigt das erstmals, dass er wirklich sagt, okay, im Juli 2021 haben wir Donald Trump dann gesagt, okay, mit dir wird es keine neuen Geschäftsbeziehungen geben. Wir erneuern deine Kredite nicht, du kriegst schon gar keine ganz neuen Kredite und du bist erledigt für uns. Was natürlich nicht heißt, dass die Geschäftsbeziehung insgesamt aufhört, weil 300 Millionen noch ausstehen. Aber die Deutsche Bank hat quasi gesagt, dieses politische Ereignis, wo sich der ehemalige US-Präsident und auch der mögliche zukünftige hinter Leute stellt, die unser Parlamentsgebäude stürmen hier in den USA, ja, die das demokratische System abschaffen wollen, das ist dann politisch so hoch und heikel genug, dass man auch als Bank sagen kann, okay, da ziehen wir uns aus dem Geschäft zurück.
So, und dann dachten sie, okay, der Kredit läuft noch, den zahlt er dann irgendwann zurück, die letzten Millionensummen, aber er ist ja jetzt auch kein Präsident mehr. Und dann kam jetzt dieser spektakuläre Prozess. Wir haben jetzt ja schon immer mal wieder so ein paar Informationen aus diesen Gerichtsunterlagen reingenommen, die du ja studiert hast, wirklich sehr umfangreich. Im Oktober letzten Jahres ging der Prozess los. Was wurde ihm da jetzt eigentlich genau vorgeworfen?
Genau vorgeworfen wird ihm, dass er falsche Financial Statements, also Finanzberichte, seinen Kreditoren vorgelegt hat. Und vor allem halt der Deutschen Bank, die ist ganz, ganz zentral. Es gibt noch kleinere andere Versicherungen und so weiter, die da auch eine Rolle spielen. Aber die Deutsche Bank ist quasi die größte Geschädigte in diesem Fall, weil er da ja seine 100 Millionen Kredite für alle möglichen Bauprojekte sich in den 2010ern geholt hat. Und was nachgewiesen wurde, ist im Endeffekt, dass das zutrifft, dass er halt Finanzstatements abgegeben hat über seine Buchhalterfirma, die sich quasi rausgehalten hat und einfach nur weitergegeben hat an die Deutsche Bank, auf deren Grundlage dann diese Kredite bei der Deutschen Bank ausgestellt wurden.
Also er ist eigentlich schlimmer als René Benko.
Ja, in gewisser, also der Vergleich ist natürlich nicht 100% möglich, aber es geht ja wirklich um Summen, um Milliardensummen, die er sein Vermögen falsch dargestellt hat. Wir haben gehört, 2011 sagt er, ich bin 4,6 Milliarden wert. Und die Deutsche Bank selber sagt schon, du bist nur 2,4 Milliarden wert.
Also da muss man einmal ganz kurz zu sagen, René Benko, natürlich dieser spektakuläre Skandal, über den wir hier auch schon berichtet haben, ist ja pleite gegangen oder in die Insolvenz geraten, weil die Immobilien überbewertet sind. Da läuft zwar jetzt auch gerade erst ein Ermittlungsverfahren, aber der steht natürlich noch nicht vor Gericht, vielleicht wird auch nie vor Gericht stehen, aber da steht ja auch dieser Vorwurf im Raum, dass die Immobilien überbewertet worden sind. Ob das dann am Ende strafrechtlich relevant ist bei René Benko, wissen wir nicht. René Benko will aber auch nicht Präsident werden von Österreich, obwohl in dem Land ist auch vieles möglich. Bei Donald Trump ist es wirklich so, dass er, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, jetzt verurteilt worden ist, weil er ein Betrüger ist.
Er hat Finanzbetrug betrieben. Das steht so ganz klar im Urteil. Der Richter sagt das ganz, ganz klar. Und der Richter sagt auch in seiner Urteilszusammenfassung, ohne diesen Betrug hätte Donald Trump die Kredite bei der Deutschen Bank nicht bekommen. Wir müssen uns erinnern, die Deutsche Bank hat gesagt, 2,5 Milliarden Vermögen, weniger darfst du nie haben. Und das wurde halt nachgewiesen durch diese Finanzberichte. Auch das war Bedingung der Kredite, dass er regelmäßig seine Finanzen offenlegt, damit die Bank kontrollieren kann, okay, alles sauber, der Kredit läuft weiter. Und das ist nicht passiert. Und da ist ganz spannend, die Staatsanwältin Letizia James hat einen Expert Witness, also einen Experten vorgeladen, einen Investmentbanker namens Michael McCarthy, der für die Bank M.M. Dillon & Company arbeitet. Und der hat sich diese Kreditstrukturen, die die Deutsche Bank damals gewährt hat, angeguckt. Und zwar einmal die diese von Rosemary Rablick reingeholte Private Wealth Management Sparte, also die Privatvermögenssparte, bei der Trump die Kredite nachher genommen hat zu günstigen Konditionen. Die hat er sich angeguckt und verglichen mit denen, weil ich habe es ja schon gesagt, die Immobiliensparte hat weiter Angebote gemacht an ihn, zu weit höheren Konditionen allerdings. Und er hat das dann nebeneinander gelegt und einfach mal ausgerechnet, durch diesen Betrug, den Trump da begangen hat mit seinen Finanzstatements, wie viel Geld allein der Deutschen Bank entgangen ist. Und wenn man das zusammenrechnet über die verschiedenen Ressorts, Hotels, Immobilien, dann kommt man da auf eine Summe, die deutlich über 150 Millionen Euro liegt, die einfach nur an Zinszahlungen der Deutschen Bank entgangen sind.
eine Wahnsinnssumme, muss man wirklich sagen. Und die haben jetzt aber auch nicht groß protestiert.
Nein, gar nicht. Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig Abteilung Attacke von der Deutschen Bank in diesem Verfahren eingeschaltet wird. Also Rosemary Veblick sagt aus und sagt kein böses Wort über ihn. Der Risk Manager, der höchste Manager, der quasi diese Kredite mit unterschrieben hat in der Private Wealth Sparte, der sagt auch kein böses Wort. Der sagt nur, ja, die Bedingungen waren so und so, Punkt.
Da würde mich sehr interessieren, wie das ist, wenn ich einen Kredit von der Deutschen Bank habe über eine deutlich geringere Summe und meine Zinsen nicht zahlen kann, ob die dann auch sagen, oh, dem räumen wir jetzt noch mal ein bisschen Zeit ein und alles überhaupt gar kein Problem. Also das ist ja ein Wahnsinnsfall im Endeffekt, dass der Donald Trump die Deutsche Bank betrügen konnte, ohne dass die sich dagegen gewehrt hat.
Ja, absolut. Also die Frage ist natürlich, das wird nicht ganz klar, wann ist denen das erste Mal aufgefallen, auch bei den 2011-Krediten oder den Krediten, die ab 2011 dann in Private Wealth ausgegeben wurden, wann lief da was zum ersten Mal schief? Also man hätte bei der Deutschen Bank ja wissen können oder man wusste es auch einfach, Donald Trump ist kein sicherer Kunde. Zahlungsausfälle sind bei dem an der Tagesordnung. Alle US-Banken hätten einem das erzählen können und auch die Leute in der Immobiliensparte wussten das ja. 2008 hat er nicht gezahlt, man musste vor Gericht gehen, um bei einem 640-Millionen-Kredit noch irgendwie 40 Millionen wieder rauszuleihen ihm aus der Tasche.
Also wenn ihr einen Kredit bei der Deutschen Bank habt, ne, entweder verklagt ihr die wegen der Immobilienkrise oder wenn die sagen, oh, jetzt müsst ihr aber nochmal die Zinsen zahlen und sonst gibt es Ärger, dann sagt ihr, nein, behandelt mich bitte genauso wie Donald Trump.
Genau, also empfehlenswert dann in ein hohes politisches Amt noch sich schnell hineinwählen zu lassen, weil das ist natürlich die mögliche Erklärung, dass sie vielleicht gemerkt haben, okay, es läuft wieder was falsch Anfang der 2010er, aber dann war es zu spät. Dann fährt er diese goldene Rolltreppe im Trump Tower runter und sagt, ich will Präsident werden. Und dann ihn zu packen zu kriegen und das Geld aus ihm herauszuholen, war dann wahrscheinlich zu schwierig und bleibt es jetzt ja auch, weil er ist ja immer noch die wichtigste politische Figur der Republikaner in den USA, ist das auch während der Amtszeit von Joe Biden geblieben. Er hat ganz früh gesagt, ich will wieder Präsident werden. Also es war politisch einfach in den vergangenen ja fast 10 Jahren jetzt zu heikel, sich mit ihm zu beschäftigen.
Ja, aber in diesem Zivilprozess ist das Urteil wirklich verheerend für Trump und es ist auch krass. In Sachen Geldstrafe. Jetzt ganz aktuell, ein Berufungsgericht in New York hat am Montag, den 25. März, entschieden, dass Trump die Summe von $175 Millionen zahlen muss. Und zwar auf ein Konto der Justiz. Oder aber er weist eine Bürgschaft in dieser Höhe auf. Insgesamt hat er dafür 10 Tage Zeit. Und ursprünglich lag seine Strafzahlung sogar bei der Summe von etwa $454 Millionen. Und ihr seht natürlich jetzt an dem Unterschied, dass es Trump und seinen Anwälten gelungen ist, vor Gericht diese Strafzahlung wirklich erheblich zu reduzieren.
Das muss man nochmal klar sagen. Wir wissen aktuell nicht, wie viel Geld dieser Mann hat tatsächlich. Wir wissen es nicht, weil es keine Statements gibt. Wir wissen es nicht, weil wir wissen, dass er seine Finanzen ja eh immer so hinstellt, wie er gerne hätte. Er hat in den Zeugenaussagen bei diesem Gerichtsprozess, als ihm Unterlagen vorgelegt wurden, guck mal hier, da und da und da hast du betrogen, du warst viel weniger wert, hat er gesagt, nee, ich war viel mehr wert. Punkt. Ich war viel mehr wert. Mar-a-Lago, mein Ressort in Florida, wir erinnern uns alle, dass er da mehr Zeit verbracht hat als im Weißen Haus, das ist 1,5 Milliarden US-Dollar wert, hat er gesagt. Das wäre damit das größte, teuerste, wertvollste Gebäude auf der ganzen Welt. Also ein Beach-Ressort in Florida, da kann man natürlich dran zweifeln. Also der hat diese Realität gar nicht angenommen. Wir wissen nicht, wie viel Geld hat er tatsächlich zur Verfügung, kann er das bezahlen? Und in einem anderen Prozess zum Beispiel, wo es um Verleumdung geht, die er begangen hat gegenüber einer Frau, die ihm vorgeworfen hat, sie sexuell missbraucht zu haben, da musste er über 90 Millionen US-Dollar bezahlen. Und die wurden auch bezahlt aus anderer Kasse. Auch da wissen wir nicht, wer ihm das gestreckt hat, ja, aber er selber hat es nicht bezahlt. Also.
Und in dem Prozess kam ja dann auch heraus, dass er nicht nur diese hohe Geldstrafe zahlen muss, wahrscheinlich wird er irgendeinen auftreiben, der ihm das bezahlt, aber wie auch immer, sondern er darf ja auch keine Geschäfte mehr machen.
Genau, er ist in New York, seiner Heimatstadt. Das ist ja eine Hassliebe, die er mit New York hat. So, er liebt diese Stadt hasst ihn, darf er jetzt 2 Jahre lang keine Geschäfte machen.
Und die Generalstaatsanwältin aus New York, die Letizia James, die haben wir jetzt auch noch mal in einem O-Ton nach dem Urteil.
Today, we are holding Donald Trump accountable. We are holding him accountable for lying, cheating, and a lack of contrition, and for flouting the rules that all of us must play by. Because there cannot be different rules for different people in this country, and former presidents are no exception. This decision is a massive victory for every American who believes in that simple but fundamental pillar of our democracy, that the rule of law applies to all of us, equally, fairly, and justly. Thank you.
Das war also Letizia James, die wir da gehört haben, sehr emotional. Und sie sagt, wir haben jetzt Donald Trump zur Rechenschaft gezogen. Dafür, dass er gelogen hat, dass er die Regeln des Systems, an die wir uns alle halten müssen, dass er die gebrochen hat. Und diese Regeln gelten aber auch für US-Präsidenten oder solche, die es mal waren. Und das sei ein ganz, ganz großer Erfolg für alle Amerikaner, die noch an die Demokratie in den USA glauben. Also es ist auch politisch, merkt man, sehr, sehr aufgeladen und sehr, sehr wichtig für die Seite der Demokraten oder der Gegner von Trump, dass sie auch mal so einen Sieg gegen ihn haben, weil er hat ja eigentlich auch immer das Image, der kann alles falsch machen, aber der gerät immer noch so zwischen den Ritzen, kommt er irgendwie wieder raus. Diesmal hat das nicht geklappt. Donald Trump sieht das natürlich ganz, ganz anders. Da können wir auch mal reinhören, was er da sagt.
Do you know the banks were fully paid? Do you know the banks made a lot of money? Do you know I don't believe I ever got even a default notice? And even during COVID, the banks were all paid. And yet you're suing on behalf of banks, I guess. It's crazy. The whole case is crazy. You said the numbers were very wrong in the sense of I defrauded banks by using them. Even though the banks were fully paid and had no complaints, and to this day have no complaints, right? You sued me. What you did is a terrible thing.
Den O-Ton, den wir da gehört haben, das ist aus der Zeugenanhörung von Donald Trump in dem Verfahren. Da gab es Videos, die veröffentlicht wurden. Und da sagt er im Prinzip, wieso? Die Banken haben doch viel Geld. Da hat sich nie jemand beschwert. Und tatsächlich wissen wir ja auch im Verfahren, die Deutsche Bank hat jetzt nicht sehr groß den Mund aufgemacht. Und das sei ja alles verrückt, dass man ihn verklagt hat. Das wäre eine ganz schreckliche Sache. Und er hat natürlich nachher auch gesagt, dieser Prozess ist ein Schwindel und er will dagegen vorgehen. Klassische Trump-Playbook sozusagen. Ne? Also alle haben Unrecht außer ich. So.
Ja, das ist natürlich diese Image-Geschichte. Also er ist natürlich jetzt nicht reumütig, sondern nutzt eigentlich diesen Prozess, dass er quasi vom Staat dann wieder bestraft wird von seinen Gegnern. Und das ist natürlich so dieses Spiel, was da abläuft.
Ganz kurz nach dem Urteil hat er direkt seine Anhänger aufgerufen, spendet mir doch mal bitte Geld.
Das funktioniert wahrscheinlich sogar bei dieser ganzen Geschichte so. Für die Deutsche Bank ist es jetzt so, sie spielen da jetzt nur noch am Rande rein. Ja, sie hatten ja gedacht, dass sie den Trump jetzt irgendwie los sind. Wenn der jetzt aber wieder Präsident wird Ende des Jahres, dann haben sie den ja weiterhin als Kunden, weil die Kredite sind ja noch nicht bedient.
Genau das. Und dann kann auch diese Hängepartie, die man ja in der ersten Amtszeit schon erlebt hat, natürlich weitergehen. Also die Demokraten haben ja damals die Deutsche Bank über 4 Jahre lang auch genervt. Gebt uns die Unterlagen, zeigt uns, was für Deals der mit euch gemacht hat. War natürlich auch höchst unangenehm für die Deutsche Bank, da Bücher offenlegen zu sollen. Das kann natürlich schon wieder passieren. Ich glaube, das Geld, die über 300 Millionen, die wird man intern, nehme ich mal an, einfach schon ad acta gelegt haben, weil da sieht man wahrscheinlich nichts von wieder, wenn er wieder im Weißen Haus ist für 4 Jahre.
Er kriegt von der Deutschen Bank keine neuen Kredite. Sie werden ihn aber als Kunden auch erstmal nicht los. So, jetzt kommen wir nochmal zu der Anfangsthese zurück, Josh. Warum war die Deutsche Bank so wichtig dafür, dass Donald Trump in Amerika Präsident geworden ist?
Weil die Geschichte Donald Trumps in den 90ern auch hätte enden können. Weil er so hohe Schulden hatte. Ich habe es mehrfach gesagt, 900 Millionen US-Dollar in den Steuererklärungen. Das Geschäft hätte einfach enden können. Bei den US-Banken war er durch. Es gab niemanden mehr, der ihn hätte finanzieren hätte wollen. Und ohne die Deutsche Bank, die ihm immer wieder insgesamt über Milliarden Summen Kredite gegeben hat und ihn am Leben gehalten hat, hätte er auch sein Image, dieses Image, was ihn am Ende ins Weiße Haus geholt hat, dieser Geschäftsmann, der er ja sei, ja, und er würde die USA jetzt mal wie ein Geschäftsmann führen. Das hat ja ganz stark verfangen damals im Wahlkampf bei vielen Republikanern. Das hätte er ja gar nicht kultivieren können. Wenn er als Pleitegeier da irgendwie aufgetreten wäre, dann hätten die Leute gesagt, okay, was, du warst in den 90ern warst du doch schon abgemeldet. Was wollen wir denn von dir?
Und stell dir mal vor, Josh, es wäre bei dem ersten Präsidentschaftswahlkampf schon rausgekommen, dass er bei den Immobilienkrediten und bei den Bewertungen geschwindelt hätte. Also das, was wir jetzt ja erst in den Prozessen richtig erfahren hat. Also dieses Bild des erfolgreichen Geschäftsmannes und nicht des Pleitiers, das ist natürlich transportiert worden im Wahlkampf 2015, 2016. Und das ist auch ein Grund dafür, warum es ins Weiße Haus geschafft hat.
Absolut, wobei ich die These wagen würde, dass auch das damals keinen Unterschied gemacht hätte. Weil das Gedächtnis der Leute ist bei Trump immer schon kurz gewesen. Also der hat ja mehrere Insolvenzen hinter sich auch gehabt. Mit den Casinos ist er ja komplett gefloppt. Also das haben die Leute aber komplett vergessen. Vom Bild her, vom Auftreten her, wirkt er wie ein starker Geschäftsmann. Und er hat ja selber damals im Wahlkampf gesagt, ich könnte hier jemanden auf der Fifth Avenue niederschießen. Die Leute würden mich noch trotzdem wählen. Das galt damals, das gilt heute nochmal mehr, weil man auch jetzt merkt, dieses Urteil, es ist ja eine Riesensumme, die er auch bezahlen muss. Das verfängt bei den Anhängern von ihm absolut gar nicht. Die sind komplett gepolt darauf, das System ist gegen ihn und Wahnsinn. Wir sind gegen das System.
Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ein Olaf Scholz oder ein Friedrich Merz, die hätten wenige Monate vor der Bundestagswahl so ein Urteil gegen sich. Das wäre doch vorbei, oder?
Absolut. Also möchte man hoffen, dass es dann, dass es dann vorbei wäre für einen Kandidaten in Deutschland, bei dem sowas rauskommt. Ja, also da sind die Regeln in den USA anders, weil Donald Trump sie verändert hat. Ich hatte das ja anfangs gesagt, es gab früher einfach dieses allgemeine Misstrauen gegenüber der Politik in den USA, aber man hat dann quasi immer das kleinere Übel genommen. Man hat Republikaner und Demokraten in einen Sack gepackt, okay, Washington ist weit weg von uns in den Bundesstaaten und hat das Misstrauen gehabt, aber ja, die Politik funktioniert ja so, wir nehmen halt den, mit dem wir irgendwie besser können. So. Aber Donald Trump hat das ausgehebelt, er hat die republikanische Partei gekapert und hat es irgendwie geschafft, eine Partei, die eine der zwei Säulen in diesem System ist, die so darzustellen, dass sie unter sich gar nichts mit diesem System zu tun hat. Dass sie an der Macht gar nicht ja so beteiligt sind, sondern dass sie die Robin Hood sind, dass sie die Revoluzer sind, die irgendwie dieses kaputte System, was gegen die Leute ist, wieder aufbrechen. Also ein reicher Geschäftsmann oder vielleicht auch nicht reicher, der sich da irgendwie als Held der Armen und Unterdrückten darstellt. Und das funktioniert auf eine absurde Weise. Es ist nicht mehr wie in den 90ern unter Clinton, it's the economy, stupid, das ist vorbei. Ja, also normalerweise würde man sagen, bei den Wirtschaftszahlen, die Joe Biden gerade präsentieren kann, wäre das vor 10, 20 Jahren ein Home Run für ihn gewesen. Dann würde niemand diskutieren, ob dieser Präsident, der in einer Krise so eine Wirtschaft am Brummen hält, ob der nicht wieder seine zweite Amtszeit kriegt. Das wäre ein Selbstläufer gewesen. Ist es aber nicht, weil es in den USA nur noch Kulturkampf ist und ein Kulturkampf, in dem Donald Trump halt unnachahmlich gut ist. Also der Blender, der 1984 als John Barron bei Forbes angerufen hat, der ist immer noch da. Der macht immer noch Anrufe.
Ja, wie schätzt du das ein mit den Chancen von Biden und Trump im November?
Also den Umfragen zufolge hat Trump sehr, sehr, sehr gute Chancen. Das muss man einfach so sagen. Allerdings muss man auch sagen, vielleicht um ein bisschen positiv am Ende zu werden, bei der letzten Wahl hatten auch alle die Befürchtung, mit Joe Biden wird das nichts. Der spricht zu wenig Wähler an, der ist zu alt, der ist zu langweilig, der ist zu Mitte, der ist nicht mutig genug in seiner Politik und Trump ist einfach zu aufbrausend, zu lebhaft dagegen und dann wird Trump Joe Biden klar besiegen. Das Gegenteil ist passiert. Joe Biden hat Donald Trump ganz, ganz eindeutig besiegt bei der letzten Wahl. Wir können darauf hoffen, dass wenn es hart auf hart kommt und es an die Wahluhren geht, die Amerikaner das auch nochmal sehen. Die Befürchtung ist aber da und das merkt man auch, wenn man hier im politischen Berlin unterwegs ist. So, die Leute haben Angst. Die haben ganz große Angst, dass Donald Trump wiederkommt, weil dann die Zukunft mit der Hegemonialmacht USA, mit der Führungsmacht in der NATO USA, die steht dann in Frage. Wie sind die Beziehungen, wenn dieser Mann wieder dasteht?
Und Trump ist ja kein singuläres Ereignis. Wir hatten vor einigen Monaten auch eine Folge über Silvio Berlusconi gemacht. Der war ja derjenige, der diesen Politikstil als erster so richtig etabliert hat. Dieses, ja, das ist ja so dieses sehr, man sagt immer, populistische Modell. Und dass jemand, der dann auch sehr reich ist, so auftritt und so weiter. Also Berlusconi hat im Endeffekt als erster in Italien damit großen Erfolg gehabt. Trump in Amerika, Bolsonaro in Brasilien. Und ja, wir haben ja halt auch die AfD hier. Die passt ja auch eigentlich da so rein. Das geht ja auch viel um Protest und Distanz zum politischen System. Also es gibt ja in jeder Gesellschaft, deswegen müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht nur sagen, oh, die blöden Amerikaner, die haben den Trump, wir haben die AfD. Und von daher ist es so, dass es dieses, ja, dieses politische Konzept gibt, egal was die etablierten Parteien machen, ob sie erfolgreich sind oder nicht, es ist alles schlecht. Und das ist ja etwas, was leider Konjunktur hat.
Absolut. Populismus verfängt extrem gut. Das liegt auch an den sozialen Medien, an der Informationsflut, an der Desinformationsflut, die Trump und AfD und Co. einfach extrem gut nutzen. Und auch dieser Wahlkampf wird davon geprägt sein. Wie gesagt, die Wirtschaftszahlen in den USA sind bombastisch. Alle Leute haben Arbeit gefühlt. So, das einzige Problem ist die Inflation, die noch ein bisschen hoch ist. Aber auch da gibt es eigentlich keine großen Beschwerden, aber das spielt alles keine Rolle, wenn Joe Biden irgendwie sich einmal verhaspelt und das über Trumps Kanäle ins Volk gepumpt werden, als der ist zu alt und kippt gleich um. Dann geht es nur darum. Das ist eine ganz, ganz schwierige politische Lage und in den USA ist das in dem Fall so unter dem Brennglas, weil es halt nur zwei Parteien gibt. So, wir haben hier noch dieses Mehrparteiensystem, den Pluralismus in den Debatten und da gibt es halt nur zwei Optionen. Es gibt den Wahnsinnigen und es gibt den alten Normalo.
So, also ein sehr spannender Wahlkampf, der natürlich dann in Amerika auf uns wartet. Da sind wir sehr gespannt drauf. So, was ist jetzt mit der Deutschen Bank? Die ist eigentlich nicht mehr in so einer ganz spektakulären Phase. Die ist ein bisschen langweilig geworden. Ne? Die waren ja damals, die haben ja zum großen Sprung sind sie losgegangen und haben gesagt, wir werden jetzt Amerika erobern. Und am Ende des Tages, ja, ist ihr Image natürlich mittlerweile sehr, sehr schlecht geworden. Sie haben sehr viele Skandale. Der jetzige CEO ist ja eher ein Krisenmanager. Also die machen jetzt wieder Gewinn und auch ordentlich Gewinn, aber ihre Bedeutung in der globalen Finanzwelt hat natürlich enorm abgenommen.
Genau, und die Vergangenheit holt diese Bank ja immer wieder ein. Das sehen wir am Beispiel Donald Trump. Wir haben es zwischendurch aber auch erwähnt, die Liste der Skandale der Deutschen Bank ist lang und da muss man auch abwarten, ob da nicht dann auch nochmal alte Geister irgendwann wieder auftauchen, die die Deutsche Bank gerufen hat. Aber die scheinen da auch ganz drauf eingestellt zu sein, wenn man Christian Sewing, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, glauben darf. Der hat nämlich bei einer Veranstaltung der Zeit im Jahr 2019 im Gespräch mit dem Zeitjournalisten Uwe Häuser mal, wurde er darauf angesprochen, was er denn glaubt, ob diese Skandale der Vergangenheit, wenn die wieder auftauchen, wie er damit umgehen würde. Da kann man vielleicht mal reinhören, was er dazu gesagt hat.
Somehow your life is tainted by Deutsche Bank's past. How do you live with the constant uncertainty that something else might pop up?
I think that makes life really interesting, right? I mean... I have to say, I mean, honestly, if I wouldn't have the excitement that there is tomorrow potentially a different issue than I initially planned for, it wouldn't be for my personality, it would be absolutely the wrong job.
So, da hört ihr Gelächter im Hintergrund bei Christian Sewing, bei seinem Auftritt in Davos. Ja, das Leben wäre dann ein bisschen langweilig und sein Job wäre dann auch langweiliger. Aber ich glaube, Christian Sewing, der gilt ja jetzt auch nicht gerade als die Spaßkanone in der Finanzwelt, hat ja auch eher ein, sagen wir mal, konservativeres Image. Aber es ist auch vielleicht gar nicht schlecht, nach den ganzen Ego-Shootern und Alpha-Tieren, die vorher bei der Deutschen Bank auf dem Chefsessel gesessen haben. Also, spannende Folge. Vielen Dank, Josh, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht, da auch mal in die amerikanische Politik reinzugucken und vor allen Dingen auch mit diesen tollen Unterlagen aus den Gerichtsprozessen, die sehr aktuell sind. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Christine Vandenberg und Kajan Öskens. Produktion Per Semrau. Titelmusik Afonelli.